Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolph.
Heute ist der Tag für die 295. Sendung Computer Club 2. Und ich begrüße alle, die uns zuhören. Und es werden ja hoffentlich immer mehr.
Das ist aber nett von dir, dass du mich begrüßt. Ich höre ja zu.
Aha.
Auch ich höre zu.
Ich meinte allerdings die anderen, die da zuhören.
Ach so, mich nicht. Du grenzt mich also wieder aus.
Ich brauche schon nicht extra zu begrüßen.
Ja. Warum? Ich bin dauerlästig oder was? Ja, ich begrüße auch alle, die hier zuhören. Aber ich begrüße natürlich auch den Kollegen Back und den Kollegen Schmitz.
Und ich grüße auch die beiden Wolfgangs und alle, die uns zuhören.
Ich komme mir so ein bisschen wie so ein Technik-Scout vor, der immer auf der Suche ist nach irgendwelchen Dingen, die ihm gut anstehen. Und heute ist es mir gelungen, wiederum eine klare Stimme in die Konferenz zu geben, ohne Widerhall, mit einem neuen Headset. Jetzt hat das wohl funktioniert. Und zwar habe ich mir bei Konrad ein Headset bestellt, was ein Decktelefon ist im Grunde genommen. Und ich kann jetzt mit meinem Decktelefon auf dem Schreibtisch in Verbindung treten als weiteres Mobilteil und kann diesem Telefon erzählen, da bin ich, und das Telefon wählt und dann sage ich intern Anruf auf die Nummer 2, das ist mein Headset, und dann bin ich verbunden. Es gibt allerdings, wie ihr schon gemerkt habt im Vorgespräch, im Moment noch ein paar Kleinigkeiten, die noch nicht ausgegoren sind. Und zwar, da gibt es so ein ganz kleines Knöpfchen da an dem Ohrhörer. Und wenn man sich das Headset ein bisschen zurechtbiegen will, dann kommt man sehr leicht da dran und tschupp, die Verbindung ist weg.
Wenn man nervöse Finger hat, ja. Bei der letzten Folge hatten wir einen unglaublichen Hall drauf und mit Vehemenz hast du abgelehnt, dass du die Ursache dafür seist. Du hast doch recht, du warst es nicht. Es war dein selbstgebasteltes Headset, das wohl irgendwelche Elektronik hat, die da irgendwas verbessern soll. Und die hat dann die Sache derart verschlimmbessert, dass es nicht mehr anzuhören war. Aber ich glaube,
also als ich da ein bisschen tiefer eingestiegen bin und habe mir mit der Nummer dann bei Siemens mich ein bisschen schlauer gemacht, aber ganz weit hinten bei Siemens, da wurde mir mitgeteilt, dass da auch so ein Umgebungsgeräuschverminderer irgendwo eingebaut ist und der wirkt digital auf die Gegenstation. Und die Gegenstation hatte ich natürlich gar nicht. Und so ist also dann wohl, obwohl digital das hieß, ist da ein bisschen was zurückgeschickt worden.
Naja, also verstehen kann ich es nicht, ist auch egal, Hauptsache das Problem ist behoben, aber da sind so ein paar Leute gewesen, die haben wohl nicht verstanden, worum es dabei ging, die haben da dann irgendetwas zusammen fantasiert, wieso, warum und weswegen, nur um es mal zu erklären, wir kommunizieren per Telefon, jetzt im Moment bei der Aufnahme miteinander. Wir hören uns per Telefon und jeder nimmt seine eigenen Sachen aber mit einem vernünftigen Mikrofon auf, selbst als WAV-Datei auf und putzt sie dann anschließend. Das heißt, in den Sprachpausen und Störgeräusche werden rausgefiltert und dann bekomme ich die und ich fahre sie zusammen. Und diese Telefonkonferenz, die nutzen wir auch, wenn wir Gesprächspartner haben. Und nur dafür brauchen wir das. Also wir hören uns jetzt im Moment per Telefon, obwohl Sie, wenn Sie sich diesen Audiocast anhören, unsere Stimmen mit dem richtigen Mikrofon, mit dem richtigen Equipment aufgenommen, also viel besser hören als wir uns jetzt. Das nur mal so. Und Skype machen wir nicht, weil Bandbreiten nicht stimmen, die Konstanz der Qualität nicht ausreicht, das laufende Pumpen, Anpassen des Pegels und alles, was da so ist.
Und auch die Laufzeiten, glaube ich, die sind auch nicht so ganz synchron.
Ja, also das ist ein Grund. Und der andere Grund ist natürlich, was weiß ich, wenn wir das per Skype machen, wo das zuerst landet. Denn wer der Eigentümer von Skype ist, das wissen wir ja. Aber das ist eigentlich nicht das Thema heute, oder?
Nö, nicht wirklich.
Wir werden unterstützt bei unserem Hobby durch einige Spender. Einige, es sind doch einige, muss man sagen, denn seit April haben wir den Überblick darüber, was da so reinkommt. Es gibt einige, die per PayPal zahlen, hat sich übrigens jetzt einer aufgeregt in irgendeiner Folge, hätten wir PayPal verkehrt ausgesprochen und wenn wir schon nicht Englisch könnten, und da hat, glaube ich, dich gemeint, Herr Back, sollten wir doch wenigstens nicht falsch Englisch aussprechen. Also es gibt Leute, die haben Probleme, das ist schon erstaunlich.
Wie heißt es denn?
Es ist mir wurscht. Es ist mir,
PayPal.
Es ist mir vollkommen wurscht, wie es heißt. Ich finde ja nur. Aber die Spender, das war immer mein Problem, wenn ich gesehen habe, da sind wieder Spenden gekommen. Wie kann man denn diesen Leuten danken? Gut, wenn es per PayPal kommt, dann haben wir eine E-Mail-Adresse. Okay, aber die allermeisten kommen direkt auf unser Konto bei der DKP. So, und da haben wir keine E-Mail-Adresse. Da haben wir einen Namen, Vorname und Name. Aber wie dankt man jemand, der nur einen Vorname und Name hat? Öffentlich über die Homepage können wir es nicht machen, denn wir können ja nicht einfach Namen veröffentlichen und vielleicht dann noch mit dem Betrag. So nach dem Motto, der Otto Meier, der hat wieder 500 Euro gespendet. Schön wär's ja.
So viel.
Nee, so eine Spende hatten wir noch nicht. Schön wär's ja, aber so, und das geht also nicht. Und da ist jetzt letztens in einer kleinen Diskussion, das heißt eigentlich Argumentations- und Finderunde im Forum, etwas entstanden. Und ich habe mir dann eigentlich das herausgesucht, was ich von allen am besten fand. Wir können nicht jemanden einfach, sagen wir mal, in die Öffentlichkeit stellen, weil er etwas gespendet hat. Da muss er schon sagen, oh ja, das möchte ich gern. Denn es gibt auch Leute, und die kenne ich auch, die spenden regelmäßig, aber sie möchten nicht, dass es öffentlich wird. Sie sagen, es reicht mir, ich spende, ich habe Spaß daran, ich finde gut, was ihr macht, aber ich will gar nicht, dass das jeder weiß. Und andere sagen, ich spende, aber es wäre toll, wenn ich dafür eine kleine Anerkennung bekomme. Und alles halte ich für richtig. Jeder muss selbst entscheiden, was er will, wie er es will. Deswegen habe ich mich entschlossen, im Forum, wenn es jemand will, als Titel nicht mehr Mitglied zu schreiben, sondern Fördermitglied. Das ist dezent, jeder kann es sehen, aber es fällt trotzdem auf, wenn man es sieht. Und ich denke, das ist einfach so ein kleines Dankeschön und eine kleine Hervorhebung für denjenigen, der das sagt. So, wie wird man nun Fördermitglied? Wenn man spendet, noch nicht so einfach. Man muss dann im Forum angemeldet sein. Und wenn man angemeldet ist, einfach eine Mail an mich, pass mal auf, ich habe dann und dann gespendet, dann gucke ich mir das an, ob das stimmt. Und dann werde ich diesen Titel Fördermitglied vergeben und fortan ist jeder Beitrag von demjenigen mit unter dem Namen mit dem Titel Fördermitglied versehen. Und ich finde, das ist eine anständige Art und Weise, Danke zu sagen an demjenigen, der möchte, dass wir das öffentlich machen, dass er unsere Idee, unsere Hobbys, unseren CC2 mit fördern und erhalten hilft.
Und was ist mit dem, der nicht ins Forum eintreten will?
Ja, das ist ein anderes Problem. Da bin ich noch nicht so ganz fertig mit denken, aber wir haben ja im Vorgespräch schon mal darüber gesprochen. Ich warte ja im Prinzip auf einen Relaunch unserer Homepage, aber wir wissen alle, jeder hat viel Arbeit und Mikey, unser Webmaster, der hat sehr, sehr viel für uns getan, aber dieses Jahr hat sie mit der Arbeit doch mächtig erwischt. Da müssen wir mal sehen, wann es damit weitergeht. Ich würde gern jemand, der unbedingt nicht ins Forum will, dass man den und die anderen, die im Forum als Fördermitglied eingetragen sind, bei uns auf der Homepage einfach unter einer Rubrik Fördermitglieder auflistet. Entweder mit Klarnamen, das muss dann jeder selbst sagen, oder mit Nicknamen aus dem Forum oder wie auch immer. Nur Voraussetzung ist, dass wir dann erstmal unsere Heimseite neu aufbauen, neu designen. Die Muster sind alle schon da, die Vorschaubilder gibt es schon dafür. Aber das ist eine Sache, Herr Back, die möchte ich an dich weitergeben, dass du bei der nächsten Gelegenheit nochmal mit dem Mikey sprichst, ob und wie das da weitergehen kann.
Auf jeden Fall kann jetzt jeder schon mal, der im Forum ist, schon mal probieren, ob das überhaupt funktioniert mit der Spende.
Ja, also bisher sind die Spenden alle angekommen, hoffe ich mal.
Das war ja ein kleiner Wink.
Ja. Ja, also es hilft schon, und auch wenn wir dieses Jahr unsere Kostenstruktur verschlankt haben, weil wir selbst viel weniger Kosten verursachen und haben als im vergangenen Jahr. Aber dennoch, es ist einfach notwendig, und wenn ich an die 300. Sendung denke, die ja nun vor der Tür steht, Heinz, hast du einen Moment Zeit, kannst du mal rausgucken, ob sie noch da ist?
Wer da ist? Die 300.
Ja, vor der Tür.
Der steht da noch, ja.
Ja, ist noch nicht weggelaufen. Ja,
ich habe den festgenagelt, das kommt
ja. Ja. Denn da werden wir aller Wahrscheinlichkeit nach eine Außenproduktion machen. Das heißt, wir werden Reise- und Übernachtungskosten haben, nicht exorbitant, und ein paar andere Sachen. Und das sind alles so Dinge, wo wir das Geld brauchen. Unser Equipment übrigens, um es mal in die Runde zu werfen, das hat jeder selbst beschafft. Das hat jeder aus eigener Tasche bezahlt. Also das ist nicht aus dem gemeinsamen Topf gegangen.
Ach, das ist einfach, wir haben ja Kosten einfach durch die Produktionen, die jetzt nicht in uns begründet sind, sondern einfach, weil denn mal Serverplatz gemietet werden muss und sowas deswegen. Ja. Obwohl den wir ja mittlerweile auch gespendet kriegen, das ist ja auch toll.
Ja, also es gibt genügend Kosten, das ist klar, das kann sich jeder selbst ausdenken.
Ja, wir sollten mal über ein Thema reden.
War das kein Thema? Also für mich ist es ganz wichtig, unseren Spendern Danke zu sagen und das einfach nach vorne. Genau. Das ist ja, ein das wichtiges ist wichtig. Thema.
Das hätten wir eigentlich schon seit Jahren machen sollen.
Ja.
Das war auch immer angedacht. Und da war schon angedacht, dass wir PayPal ja automatisch eventuell anknabbern könnten.
Ja, aber da kommen die wenigsten PayPal, darüber.
Dann hätten wir eine E-Mail-Adresse, könnten dann automatisch ein Dankeschön schicken. Vielleicht ist es auch nicht ganz so schön, wenn man es automatisch macht. Ja. Vielleicht sollte man da auch mit ein bisschen Verstand da dran gehen. Und die 3-4 Worte, die vielleicht dazukommen, die vielleicht sehr persönlich halten.
Me goes good. Migo. Heinz?
Wurde schon vermisst.
Migo wurde vermisst, ja. Wir sind schon angeschrieben worden, weil der Heinz vorgeprescht ist und das Thema auf der Homepage schon angekündigt hat. Aber dann war es in dem Cast nicht drin, weil wir ein anderes Thema reingepackt haben. Heinz, aber Migo ist ein Thema, darüber sollten wir sprechen.
Das sollten wir machen.
Die Frage, wie heißt denn das? Migo wird zu Tyson, heißt das Tyson oder Tizen?
Ich vermute mal Tyson, das ist ja nicht der Boxer. Migo ist ja ein unrühmliches Linux-Kapitel. Migo ist von Intel und dem damaligen Weltmarktführer Nokia im Februar 2010 angekündigt worden, als Linux-basiertes Betriebssystem für Smartphones und Tablet-PCs und alles, was da noch kommen sollte. Dann passierte es ja leider so, dass Nokia mit seiner Produktpolitik nicht sehr erfolgreich war und sehr stark abrutschte, hat sich dann unter die Fittiche von Microsoft begeben gegen ein geringes Entgelt. Und damit stand nun Migo, also dieses Linux-basierte portable Betriebssystem, plötzlich ganz alleine da. Nokia hat zwar jetzt gerade noch so ein Migo Telefon N9 auf den Markt gebracht, wird den aber nicht auf den wichtigen Smartphone-Märkten vertreiben. Das bleibt also eher eine interne Sache. Intel möchte natürlich auch stärker in diesen ARM-Prozessor dominierten Markt rein und hat nun sich für die Weiterentwicklung von Migo einen anderen Partner gesucht. Entschuldigung. Das ist jetzt einer der großen Namen in diesem Android-Smartphone irgendwas. Es ist einfach Samsung. Und Intel und Samsung wollen diese Version weiterentwickeln. Das Ding soll dann eben Tizen heißen. Im ersten Quartal rechnet man mit einer ersten Version. Und dann soll es wieder eine Linux-basierte Plattform für Tablet-PCs, Smartphones und so weiter geben. Das wird natürlich alle Linux-Fans, lieber Wolfgang Rudolf, freuen, dass es dann eine Alternative zu dem Linux-basierten Android gibt, das aber denn wirklich offen sein soll und nicht so dominiert von Google, wie es bisher ist.
Dass man für ein offenes Betriebssystem nicht wie heute Lizenzgebühren an Microsoft zahlen muss.
Das ist ja die andere Welt. Da Microsoft möchte ja gerne mit Nokia und eventuell noch anderen Herstellern den Markt aufrollen. um sich da auch einen Kuchen an dem sehr lukrativen Markt, der ja in den nächsten Jahren sehr stark kommen soll, zu sichern. Thiessen, also dieser MIGO-Nachfolger, Linux-Nachfolger, soll denn natürlich nicht nur in Smartphones und Tablets zu Hause sein, sondern man denkt auch an Heimelektronik, an Fernseher, an Kühlschränke, an Autoradios, an was weiß ich, was zu Hause alles noch rumsteht. Dafür hat man sich denn auch noch Verbündete geholt, diese LIMO-Stiftung.
Ja.
Also Linux-Mobil-Stiftung. Da sind dann immerhin so kleine Firmen wie Panasonic, NEC, die Telefonica, Vodafone, die das gerne voranbringen wollen. Ich finde, das ist eine sehr, sehr interessante Entwicklung. Auch wenn Intel bisher ein bisschen unglücklich war mit seinem Händchen, mit der Partnersuche, so hoffe ich doch, dass diese Kooperation mit Samsung die weiterbringt und dann dieses Thiessen oder MIGO 2 weiterbringt, damit wir wirklich mal eine Alternative auf den Smartphones haben und nicht immer nur von Android, die ja 45% Marktanteil zurzeit haben, oder von iOS von Apple diktiert werden. Wie sich Microsoft entwickelt, muss man mal schauen. Das wird sicherlich davon abhängen, wie das bei Nokia weitergeht, ob man da
Ich glaube nicht, dass das sehr, sehr lange weitergeht. Also alles, was man da hört, hört sich nicht gut an.
Ja gut, HTC macht jetzt, ZTE, Entschuldigung, hat ja jetzt einen Testphone, also mal ein Handy mal gemacht mit Windows Phone 7.5. Das soll dann irgendwann auf 8 abgedatet werden. Da muss man schauen, wenn das wirklich so toll ist. Die Windows 8 Idee, die dahinter steht, ist nicht schlecht. Ich finde sie ziemlich interessant. Man muss sich es mal ansehen, vor allen Dingen, weil es mal ein anderes Bedienkonzept ist. Ob es wirklich praktisch ist, wird die Zeit zeigen. Aber nochmal zurückzukommen auf Thiessen. Hier werden wir dann hoffentlich eine Linux-Plattform kriegen, wo dann auch freie Entwickler, die von außen kommen, dazu entwickeln können. Nicht nur ein paar Apps, sondern auch mal in neue Geräte integrieren können. So dass wir denn eine neue Alternative haben, die wirklich dann auch für uns mal interessant ist. Und wenn es denn 2012 zu Geräten kommt, bin ich auch der Meinung, wir sollten die dann auch mal in unserer Fernsehproduktion zeigen.
Das war ein Mobilfunkthema. Es gibt aber noch ein weiteres heute, und zwar Ad-Hoc-Netze. Was ist ein Ad-Hoc-Netz und was macht man damit?
Also Ad-Hoc-Netze kennt man ja schon aus den WLANs, dass man einfach sagt, die Geräte verbinden sich einfach miteinander, ohne über eine Zentrale zu gehen.
Also normal ist ja, dass ich irgendwie einen Boss habe und das ist kein Ad-Hoc-Netz.
Nein, das ist, wenn direkt zwei Geräte miteinander kommunizieren. Und das kann man auch richtig sinnvoll einsetzen, also nicht nur, um mit zwei Rechnern miteinander zu spielen. Die Wissenschaftler der TU Darmstadt haben eine App entwickelt, eine Software entwickelt, dass Smartphones über Ad-Hoc-Netze miteinander kommunizieren können. Mal gut, wenn Sie sagen, was will man damit? Es geht in dem Fall um Katastropheneinsätze. Wenn eine große Überschwemmungskatastrophe ist, oder wir haben ja in den letzten Jahren immer wieder große Katastrophen erleben müssen, dass man dann hergeht und die Intelligenz der Smartphones nutzt, um die Katastrophenhilfe auszustatten. Das geht natürlich einfach, solange das Netz funktioniert, solange also eine Infrastruktur noch da ist. Aber was ist, wenn die Sendemasten ausfallen? Wenn kein Strom mehr da ist, nichts, dann sind die Sender zwar noch da, die Handys, aber sie können nicht mehr zentral kommunizieren. Und die Software, die in Darmstadt entwickelt worden ist, ist ein sogenanntes Overlay Hybrid Network. Da werden die internen Möglichkeiten des Smartphones genutzt, also das WLAN, das es hat, und den Bluetooth, den es hat. WLAN hat den Vorteil, dass es über größere Entfernungen geht, den Nachteil allerdings, dass es sehr viel Energie braucht. Bluetooth hat den Vorteil, dass es keine Energie braucht, fast wenig Energie braucht, aber eben nur für kurze Distanzen ist. Und so kann man eben Ad-Hoc-Netze aufbauen, die die Sensoren, die in den Handys sind, einfach ausnutzen. Man hat ja einen GPS-Sensor drin, man hat Bewegungssensoren drin, man hat Kompass drin. Und so sind Standortinformationen zunächst mal möglich.
Aber was ist denn jetzt WLAN oder Bluetooth oder eine Mischung oder beides oder alternativ?
Das ist die Intelligenz, die da drin steckt in dem Netzwerk, dass man beides nutzen kann. Und zwar, wenn genug Energie da ist, nimmt man WLAN, auch wenn man über größere Reichweiten rüber will, also über ein paar hundert Meter will. Wenn die Energie nachlässt in dem Handy, also der Akku nachlässt, dann schaltet man WLAN ab, nimmt nur noch Bluetooth und sucht das nächste Handy, das in der Nähe ist, das denn weiter verbreiten kann.
Das kommt aber nicht weit, ne? Das kommt nicht weit.
Das sind eben 10 Meter dann eben, ja, oder 15 Wohnung, Meter, ja, oder 20 Meter, die es sein kann. Und wenn in diesem Umkreis ein anderes Smartphone ist, das übernimmt dann die Aufgabe des Senders, um die Informationen an andere wieder weiterzugeben. Dann eine sehr interessante Software, die da gebaut worden ist. Vor allen Dingen, dass man nicht mehr auf eine offizielle oder eine öffentliche Infrastruktur angewiesen ist. Denn wenn man jetzt gut, in Japan war es sehr schlimm, als die Kraftwerke hochgegangen sind. Da hätte man sowas auch nutzen können, um einfach die Bevölkerung, die in den Überschwemmungsgebieten war, rausholen. Denn da gab es kein Handynetz mehr. Da gab es kein GSM oder HSD, UMTS mehr, Entschuldigung. Aber man kann eben darüber, wenn die Leute nah genug zusammen sind, kommunizieren.
Ich denke da so ein bisschen zurück an, ich glaube, an die Jahrtausendwende oder wann das so war. Da haben wir ein Netz vorgestellt, das auch dezentral funktionieren sollte. Wolfgang, weißt du noch, wie das hieß? Das ist dieses digitale Netz, jedes Telefon war eine Station.
Ja, ich weiß aber nicht mehr, wie das hieß.
Ja, aber das war ganz interessant gewesen. Das war auch durchgerechnet, dass es funktionieren könnte. Und da ist dann nachher gar nichts mehr draus geworden, obwohl es eine schöne Sache geworden wäre. So ähnlich funktionierte das ja auch, dass ein Handy ein anderes Telefon dann hätte anrufen können oder hätte mit beteiligt sein können bei dem Transport der Nachricht.
Ja gut, aber hier geht es ja nicht um Sprache, sondern hier geht es ja eigentlich um Daten.
Ich kann ja mit dem Handy, mit dem Smartphone Daten sammeln. Ich kann Fotos machen, ich kann Sprachnachrichten hinterlassen, ich kann GPS-Koordinaten sammeln und Notrufe absetzen, kann SOS machen. Und die Sensorknoten, also die Handys, sammeln diese Informationen selbstständig, suchen sich dann das nächste Gerät aus, um die weiter zu verbreiten. Was man allerdings bei der Software auch beachten muss, ist, dass es keine Datenüberflutung gibt. Und da hat man recht intelligente Algorithmen hinterlegt, denn zu wenig Information ist genauso schlimm wie zu viel Information. Wenn also jeder alles mitkriegte, dann hätte man einen riesen Datenstau in den Handys und man könnte gar nicht mehr zuordnen. Man muss also auch dann regional etwas unterscheiden, was ist nur wichtig, wovon ist dieser Standort gerade betroffen, worauf muss er achten. Und wenn man zum Beispiel in München ist, interessiert es nicht, was in Hamburg denn gerade passiert. Blödes Beispiel, gebe ich zu. Aber diese Distanz ist dann uninteressant. Mhm. Aber wenn ich in München eben bin und im Stadtbezirk passiert da was, dann ist es natürlich interessant, dass ich da auch eingreifen kann und helfen kann. Und dafür ist das Netz gedacht. Und diese Intelligenz, dass die Geräte untereinander das Netzwerk aushandeln, ohne dass extern was passieren muss. Und dass die Informationen so komprimieren, dass wirklich nur die wichtigen Informationen weitergeleitet werden.
Aber die Reichweite hängt doch eigentlich dann nur davon ab, wie viele Stützpunkte, will ich sie mal nennen, da sind. Ja? Wenn also in WLAN oder Bluetooth-Reichweite der nächste ist und wieder der nächste und wieder der nächste, kann das unendlich weit gehen.
Das kann theoretisch unendlich weit gehen. Die Frage ist, was man denn weitergibt noch vom Ursprung, wenn man sagt, okay, ich will nur 5 Kilometer Umkreis haben, dann wird alles das, was Informationen ankommt, außerhalb dieses Gewaltes, ist, wird dann einfach nicht mehr weitergegeben.
Ja klar, das
oder wird Netz von dem Endpunkt nicht mehr ausgewertet.
Ja, weiß ja, wo die Informationen herkommen, an welcher Position GPS. Man ist.
Ja. Da muss man aber auch viel in der Infrastruktur schaffen, denn also wenn da jetzt einfach da mein Router benutzt wird, um etwas weiterzuleiten, da möchte ich auch ganz gerne wissen, was das ist. Darf man ja gar nicht.
Geh mal davon aus, dass dein Router gar nicht benutzt wird, sondern dass es wirklich eine Kommunikation zwischen den Smartphones ist.
Ja.
Dass keine öffentliche Infrastruktur da ist. Denn wenn kein Strom da ist, wird dein Router auch nicht laufen. Es ist also nur dein akkubetriebenes Handy, also in dem Fall wäre es dein iPhone zum Beispiel, das dann mit meinem Android muss man sagen, das heißt, wir sprechen falsch aus, dass das dann mit meinem Handy kommunizieren würde und die Informationen austauschen.
Da sollte man hinten aber dann gleich eine Solar, Lademöglichkeit fürs Handy draufpacken.
Damit das nachts auch funktioniert.
Ja.
Ja gut, aber im Katastrophenfall ist man für jede Hilfe dankbar, ja, wenn man miteinander kommunizieren kann. Und man muss eben davon ausgehen, bei großen Ereignissen ist keine öffentliche Infrastruktur mehr da. Es ist kein Strom mehr da, es sind keine Sendemasten mehr da. Und man muss irgendwie versuchen, mit anderen Helfern oder hilfsbereiten hilfswilligen Menschen in Beziehung zu treten, in Kommunikation zu treten. Mhm. Und das ist mit solchen Smartphone-Netzen, mit solchen Ad-Hoc-Netzen möglich.
Übrigens, so ein Mobiltelefon mit einer Solarzelle hinten drauf habe ich im Auto liegen.
In Gelb. Ne?
Ja, genau. Liegt auf so einer rutschfesten Matte da auf dem Armaturenbrett. Und,
Das reicht doch für das zu laden. Und wo es auch, denn das würde ja auch nachts durchhalten dann.
Ja gut, oder? Aber ich schalte es ja eigentlich gar nicht ein, sondern nur, wenn ich jetzt immer mal öfter mein Mobiltelefon vergesse, wenn ich irgendwo hinfahre, mal ganz schnell, muss mal irgendwas besorgen und so und vergesse mich dann wirklich auszustatten, dann habe ich ein Telefon dabei und das ist auch immer geladen. Also ich finde das recht praktisch.
Das ist mit Telefon, das gibt es ja auch ohne Telefon.
Das
gibt's
das ist ein Telefon und das hat hinten auf der Rückseite hat es eine Solarzelle drauf. Komplettes Telefon. Du siehst nur die Solarzelle, weil es auf dem Gesicht liegt. Aber wenn wir uns das nächste Mal sehen, dann kann ich dir zeigen.
Macht ja auch Sinn, die Solarzelle der Sonne entgegenzuhalten.
Ja, ne? Durchaus, ja.
Da kommt der physikalisch gebildete Mensch durch. Ja,
klar. Übermäßig gebildet.
Übermäßig, ja. Wir müssten eigentlich viel, viel mehr in dieser Richtung tun und viel, viel mehr in dieser Richtung haben. Aber da gibt es ja zwei Entwicklungen.
Das, was ausfällt, ich meine, das ist ja nun mehr geworden. Das hatten wir ja überhaupt nicht gekannt vor der Digitalisierung, dass etwas ausfällt. Und wenn, dann waren das mal eine Minute oder sowas. Ja. Netze zum Beispiel.
Ja.
Wir haben auch schon erlebt, dass ganz Norditalien plötzlich keinen Strom mehr hatte. Und hier in Deutschland gab es ja auch im Norden da mal eine Nacht, wo fürchterlich alles niedergelegt
war. Ja, und die Experten sagen, das wird immer häufiger werden durch die Abschaltung der Atomkraftwerke und das marode Stromnetz, was wir haben, was gar nicht in der Lage ist, von der Nordsee den Strom der Windkrafträder auch in das tiefste Bayern zu transportieren, werden wir einige Probleme bekommen, bis das Netz den neuen Bedingungen angepasst ist. Wir haben Geburtstag. Ja, das heißt nicht wir.
Wer ist wir?
Unser E-Perso, der ist jetzt ein Jahr alt geworden. 8,5 Millionen E-Persos gibt es. Und ich habe keinen. Dieser E-Perso ist ja nun wirklich ein tolles Ding, was der alles kann und was der alles macht. Und ich meine, der Chaos Computer Club hat ja dann nun auch mal da drauf geguckt und gesagt, also wenn du ein Lesegerät ohne eigene Tastatur hast, dann bist du natürlich auch schon wieder, ich hätte fast gesagt gearscht, aber dürfen wir hier nicht sagen. Nur eigentlich ist es ja schade, dass ich keinen habe. Denn mittlerweile gibt es ja bundesweit schon 20 Unternehmen, da kann man sich dann mit den Fähigkeiten dieses Personalausweises tatsächlich anmelden, legitimieren, irgendwas machen. Bei 8,5 Millionen und 80 Millionen Einwohner, 20 Unternehmen, 20 Sachen. Ich finde das toll. Also der Erfolg.
Du kannst zum Beispiel mit dem Museum gehen.
Mhm.
Wenn die da dran teilnehmen wollen.
Ja. Ja, also selbst die staatlichen Institutionen da, die haben nur ganz wenig Internetangebote, wo man denn mit dem E-Perso tatsächlich etwas machen kann. Das war wahrscheinlich wieder ein Schuss in den Ofen. Viel Gerede um nichts. Es wäre ganz gut, man würde da mal was dran tun, denn wir müssen uns identifizieren künftig über das Internet. Und wir müssen den Daumen in die Höhe halten, meine Herren, weil wir sind am Ende.
Und tschüss.
Immer ein Bit übrig behalten.
Den Daumen nach oben.
Das war Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolph.